Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, Sie sind ja pünktlich wie die Feuerwehr.
Naja,
der Montag beginnt und Sie rufen an und singen Monday Monday. Das finde ich schon mal ganz nett. Draußen schneit es übrigens. Haben Sie noch Lust auf Winter?
Naja, Lust nicht, aber es geht ja beim Wetter nicht nach Lust. Da muss man sich irgendwie drauf einstellen.
Meinen, sind Sie ein strenger Mensch. Also ja. Ich würde mich jetzt mal freuen, dass Frühling wäre. Übrigens, die Schneeglöckchen im Garten, die haben schon die Spitzen rausgesteckt.
Die Knospen, das habe ich auch schon gesehen. Die Knospen kommen und die werden jetzt alle absterben.
Ja. Na gut, also. Das Wetter war auch ein schönes Thema, aber Sie wollen ja wissen, was das mit diesem Flughafen auf sich hat. Naja, also wir staunen ja jedes Mal, welche Summen eigentlich solche öffentlichen Projekte in dieser Größenordnung verschlingen. Und ich habe das Gefühl, dieses ganze Ausschreibungswesen, was so in diesem Lande existiert, wo ja selbst die Kugelschreiber für die Behörden ausgeschrieben werden, das hinkt ja doch ziemlich an der Realität vorbei. Es wird irgendjemand genommen, der möglicherweise einen guten spitzen Bleistift hat und hinterher stimmt nichts davon, was er da versprochen hat. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur der eine Fall, der uns beschäftigen sollte. Wir haben ja in Hamburg die Philharmonie, die ja von 77 Millionen auf 600 Millionen in der Entwicklung hochgegangen ist. Also es gibt da jede Menge, aber ich glaube, Private machen das oftmals nicht viel besser.
Wie sieht's aus mit der politischen Verantwortung? Ist es dann wirklich so, dass dann Bürgermeister, regierende Bürgermeister, Ministerpräsidenten den Hut nehmen müssen? Haben die tatsächlich Verantwortung? Müssen die übernehmen?
Das muss man sich ganz genau anschauen. Natürlich, wenn grobe Fehler gemacht werden, wenn grobe Entscheidungen falsch gemacht werden, wenn Günstlingswirtschaft ist, vielleicht auch Korruption im Gange, dann muss man da natürlich auch Konsequenzen ziehen können. Ich glaube, Herr Wobereit, der ja eigentlich sich zu höherem berufen fühlte, wo man ja schon sagte, der macht eine Karriere auf Bundesebene, da ist der Lack ab. Ich würde sagen, wenn er zur nächsten Wahl antritt, das wird für ihn ein Desaster. Also ich glaube, da ist die politische Karriere, ob er zurücktritt oder nicht, beendet worden. Die Frage ist, wie lange quält sich noch die Öffentlichkeit damit? Aber dass so eine Geschichte in Deutschland gerade nicht so funktioniert, wie es sein sollte, ist für uns nicht gut, weil Deutschland lebt davon, dass man nach außen hin einen Ruf hat, alles exakt, präzise und kontrolliert zu machen, und dann haben wir so ein Desaster.
Ja, Sie haben von der Strenge gesprochen. Sind wir da Deutschen nicht möglicherweise zu streng? Denn in anderen Ländern läuft das ja eher ein bisschen lockerer.
Naja, Sie meinen jetzt Italien.
Ja, zum Beispiel, ja.
Naja, ich glaube, im Augenblick passt das uns überhaupt nicht. Und wenn dann, sag ich mal, auch mal über die Jahre hinweg in der Wirtschaft, denken Sie an Tollkollekt damals, die Geschichte, wo die Creme der deutschen Wirtschaft sich vereinigt hatte, um ein System zu kreieren, was ja auch nicht lief und dann lange Nacharbeit bedurfte. Also ich glaube, das ist natürlich international nichts Außergewöhnliches, aber es ist schon eine Blamage, die wir nicht einfach so stehen lassen sollten. Der Platzek springt da ein für den Parteifreund. Lustig ist natürlich, dass die Politik ein merkwürdiges Bild abgibt. In Berlin stimmt die CDU mit Wobereit und verhindert seine Abwahl, weil sie mit an der Regierung sitzt und an den Töpfen sitzt. In Potsdam ist sie in der Opposition und spuckt Gift und Galle. Und bei der Linken ist genauso. In Berlin ist sie abgewählt worden. Da ist sie der größte Kritiker, obwohl sie mit Herrn Wobereit zusammen ja vieles davon auf den Weg gebracht hat. Und in Potsdam ist sie an der Regierung und stützt den Platzek. Also ich glaube, auch die Politik, egal rechts oder links, gibt da auch kein gutes Bild über die zwei Personen hinaus ab.
Kati ist die Partnerstadt von Mali, das ist eine der letzten Partnerstädte, und es ist vor einiger Zeit eine Delegation nach Mali geflogen, die waren in Bamako, auch in der Hauptstadt von Mali, und da habe ich so schöne Geschichten gehört und das irgendwie als exotisches Land und wir helfen da ein bisschen. Jetzt sieht es da ganz anders aus und jetzt ist der Krieg. Unvorstellbar, dass dann plötzlich auch europäische Truppen da einmarschieren. Geht uns das was an in Mali?
Naja, selbstverständlich. Also, dass die Europäer dort eine lange, auch koloniale Geschichte haben mit all ihren Grausamkeiten, aber auch natürlich kulturellen und anderen Zusammenhängen, die ist ja offensichtlich. Deswegen sind die Franzosen schon dort, ohne dass sie groß mit anderen darüber geredet haben. Andererseits sage ich mal, ich bin nicht dafür, dass die Deutschen überall in der Welt irgendwo antreten, wo gerade mal was schief läuft. Aber so wie die Dinge aussehen, werden wir uns dem nicht entziehen können, zumal hier direkt vor unserer Nase im Bereich des Mittelmeers sich einfach ein Haufen, Diebsgelichter und finstere Truppen zusammenziehen, da so ein zweites Somalia entwickeln lassen. Und wie schwer das ist, nachher so eine Gegend, wenn sie erstmal zerfällt und wenn sie erstmal unregierbar ist, überhaupt wieder halbwegs in eine Form zu bringen. Das haben wir, wie gesagt, in Somalia gesehen. Also insofern, in Mali ist schon die Zeit eigentlich überreif, und ich vermute mal, die Deutschen werden da nicht ganz außen vor bleiben. Im Übrigen haben wir ja hier in der Stadt, dass Leute, die da sich ganz gut auskennen, die ehemalige Lokalchefin der Thüringer Gemeinde, Vera Dehnert, nachdem sie nicht mehr bereit war, den Niedergang der Zeitung mitzuverantworten, ist ja sehr engagiert in Mali. Also wenn Sie eine Sendung machen wollen, ich glaube, da haben Sie eine sehr kompetente Stimme, die Ihnen erzählen kann, wie es in diesem Land zugeht und warum möglicherweise die Deutschen dort auch verlangt werden.
Mhm. Trotzdem ist es ja ein Land, was weit weg ist und weit weg von unseren Problemen. Wir haben ja ganz andere Probleme mit der neuen Rundfunkgebühr und das Gottschalk Schleichwerbung für...
Die neue Rundfunkgebühr nicht, es ist doch für Sie gar nicht so ungünstig. Ihre Finanzierung ist dann noch stabiler. Also ich selbst habe eigentlich kein Problem damit. Mir ist es eigentlich so logischer. Wir schauen uns das mal das Ganze an und ich gehe mal davon aus, die Leute, die Fernsehen geschaut haben, dafür bezahlt haben, die juckt das weit weniger, das ist die überwiegende Zahl.
Na, also aber trotzdem gibt es einen Riesenschurm. Die Bildzeitung macht eine Kampagne gegen die neue Rundfunkgebühr, da kommt jetzt dieser Wetten-Das-Skandal.
Ist natürlich jemand, der die Öffentlich-Rechtlichen immer wieder attackiert, weil man hier natürlich einen Bereich vermutet, der die eigenen Wirtschaftsinteressen widerspricht. Sie müssen ja sehen, hinter der Bildzeitung steht ja nicht nur ein paar Redakteure, die vielleicht an dem Morgen noch ein bisschen verkatert waren, sondern da sind ja auch große wirtschaftliche Interessen im Fernsehen, im Werbebereich. Insofern ist klar, dass die, sag ich mal, jetzt nicht ganz unabhängig das Ganze machen.
Der Wahlkampf wirft ja die Schatten voraus, noch ganz sanft habe ich das Gefühl, aber das 2013er Jahr, das läuft so langsam an und die Zeichen stehen auf Wahlkampf?
Ja, da gar keine Frage. Also wir sehen ja die ganze Performance von Herrn Steinbrück, der hat das alles vermasselt und ich glaube nicht, dass er sich ernsthaft erholt. Angela Merkel kann sich keinen besseren Kandidaten dafür wünschen, der unter den Sozialdemokraten halt mit diesen Honorargeschichten da auch für Wirbel sorgt und auf diese Art und Weise die eigene Wählerklientel schädigt. Wir werden natürlich im Lokalen hier auch einiges davon abbekommen. Wir haben ja auch Rivalitäten. Herr Machnik, was der macht, was der nicht macht, wird er gerufen nach Berlin, wenn es eine große Koalition gibt oder bleibt er hier in Thüringen. Wenn er in Thüringen bleibt, dann will er höchstwahrscheinlich nicht nur Minister sein, sondern auch Ministerpräsident werden. Er ist der stärkste Mann in der politischen Szene und so ist es nicht zufällig, dass die Sozialministerin Frau Tarbert nun plötzlich auch ihre Kandidatur anmeldet. Das heißt, man will mit Matschi zusammen verhindern, dass jemand von draußen kommt und noch einmal die Führungsposition hier kapert, wie es seinerzeit in den 90er Jahren schon passiert ist mit dem Richard Davis.
Mhm. Die Grünen, die fangen jetzt an zu zittern, weil ihr möglicher Koalitionspartner, der geht ihnen jetzt abhanden.
Ja, für sie ist es natürlich sehr schwer. Sie haben einen Höhenflug, sie stehen gut da, sie sind in Baden-Württemberg an der Regierung insgesamt etabliert, inzwischen in der Gesellschaft angekommen, in der Mitte und plötzlich haben sie niemanden mehr, mit dem sie regieren können, denn Schwarz-Grün ist im Augenblick tatsächlich immer noch ein bisschen Fantasterei, aber da kann sich ja trotzdem noch was entwickeln. Ich habe auch noch eine andere Geschichte aus Erfurt. Ich habe die Tage ein Gespräch gehabt mit einer jungen Lehrerin und die sagte mir, dass wenn sie eine Klassenfahrt plant mit ihren Schülern, dass sie unterschreiben muss, dass sie keinerlei Kosten damit selbst verursacht. Das heißt, sie wird eigentlich gezwungen, etwas zu machen, was per Gesetz nicht erlaubt ist. Es gibt eine höchstrichterliche Entscheidung dazu, dass solche Abmachungen nicht legal sind. Das heißt, ein Lehrer, der eigentlich Schüler zur Gesetzestreue erziehen soll, ist selber vom Amts wegen von seinen Vorgesetzten gezwungen, das so zu machen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Minister, der Kultusminister, wenn er nach Berlin fährt oder ins Ausland fährt, vorher unterschreibt, dass er keinerlei Kosten verursacht und wenn, das alles selber bezahlt. Während der Lehrer werden dazu gezwungen, machen sie es nicht, gibt es die Klassenfahrt nicht, werden die Schüler bestraft dafür. Ach, das sind schon Zustände, wie ich sie eigentlich in der Bundesrepublik im Jahr 2013 nicht mehr vermutet habe.
Das heißt, engagierte Lehrerinnen und Lehrer werden dafür, dass sie außerhalb des Unterrichts Dinge machen, Projekte machen, Klassenfahrten machen, noch bestraft?
Ja, selbstverständlich. Da kommt ja noch dazu, dass ein Teil der Lehrer ja nicht 100% arbeitet. Das heißt, die verdienen ja sowieso schon viel weniger und müssen dann, obwohl das ihre Arbeit ist, ich würde mal sagen, mit einer Horde 14-, 15-Jähriger mal in der Woche in Thüringer Wald fahren oder irgendwo hin. Sie können sich vorstellen, wie sie dann zurückkommen. Ja? Also wir beide würden das sicherlich nicht so schnell machen. Und dafür kriegen sie noch nicht mal irgendeine Art von Ersatz oder wie auch immer, sondern müssen selbst draufzahlen. Das finde ich schon bemerkenswert in jeder Hinsicht. Es geht ja weiter. Wenn in einer Klasse mehrere Sozialhilfe oder andere Dinge Bezieher sind, also Hartz-IV-Kinder von den Eltern her sind, können die sich das ja nicht ohne weiteres leisten. Dazu muss das Geld ausgelegt werden. Das müssen dann die Lehrer machen. Das macht kein Schulamt, obwohl da jede Menge Menschen sitzen, die da in diesen Apparaten eigentlich Gott weiß was den ganzen Tag machen. Das müssen diese Lehrer zum Teil, die 75% oder weniger Gehalt bekommen, selbst vorschießen und kriegen das eventuell dann irgendwann mal zurück überwiesen. Das sind alles untragbare Zustände. Ich glaube, die Lehrer haben sich zwar daran gewöhnt, man hört nicht mehr viel davon, aber eigentlich geht das gar nicht. Das geht gar nicht.
Das geht gar nicht. Was auch geht, abschließend noch, dass die Polizei schon wieder eine Panne zu vermelden hat, dass sie Daten zu einem NSU-Unterstützer verloren hat, der durch einen V-Mann weitergeleitet worden ist. Also dieses Thema wird uns dieses Jahr auch noch weiter begleiten.
Ne? Ja, selbstverständlich. Wir haben ja dann irgendwann auch die Situation, dass Frau Czepe nun endlich vor Gericht erscheint. Da wollen wir mal schauen, wie weit tatsächlich da die Beweiskette reicht. Inzwischen versuchen ja die Anwälte, das Ganze in Zweifel zu ziehen, dass sie diese Serie schrecklicher Mordfälle nun sozusagen in der Küche beim Spiegeleierbraten erfahren hat oder wie auch immer. Also ich glaube, da steht uns auch noch einiges ins Haus, wo wir uns sehr wundern werden darüber, was da eigentlich wirklich im Hintergrund passiert ist.
Wir werden uns weiter wundern, auch nächste Woche und natürlich auch im Internet, wo man diese Kolumnen und unseren Espresso-Plausch nachhören kann.
Ich freue mich auf unseren schönen Espresso nicht.
Ja, das stimmt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, eine besinnliche, friedliche Woche bei Schnee.
Ich muss die Woche nach Berlin lesen. Ach. Mal schauen, wie die Hauptstadt reagiert auf das Buch, ja.
Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lesung. Ihr neues Buch Schwarzes Eis, also Sie sind immer noch unterwegs.
Ja, ich bin immer noch viel unterwegs, flotte Auflage. Ich kann mich nicht beklagen über das Interesse.
Dann reden wir nächste Woche weiter, wenn Sie gut heimgekehrt sind, wie jeden Montag kurz nach 9. Ihnen noch einen schönen Tag und tschüss.
Ja, und den Zuhörern natürlich auch eine schöne Woche.
Tschüss.